Aber gerade diese Wikipediaisierung der Gesellschaft auch und damit auch der Schule führt halt dazu, dass wir nur noch auf Kompetenzen aus sind und Inhalte vollkommen unwichtig zu sein scheinen. Ne? Was du lernst, ist total unwichtig. Aber der Inhalt dessen, was eine Gesellschaft lernt, bildet ja auch ihren Kern und ihre Identität. Dass wir in der Gesellschaft etwas haben, was wir wiedererkennen. Und es ist nicht nur, wer ist gerade Bundestrainer oder so, was man sowieso durch die Medien weiß, sondern wir kennen alle die ersten drei Strophen des Liedes von der Glocke. Ja, ich bin Schriftsteller, würde ich sagen, aber ich zögere auch, weil wer darf sich selber als Schriftsteller bezeichnen, der erst ein Buch veröffentlicht hat? Ab wann geht das? Früher habe ich immer gedacht, naja, Schriftsteller darf man nur sein, wenn man ein eigenständiges Buch veröffentlicht hat, dann habe ich das veröffentlicht, war aber im Selbstverlag, also nee, das ist auch noch kein richtiger Schriftsteller. Jetzt habe ich einen Roman veröffentlicht in einem guten Publikumsverlag, naja, ich lebe ja noch nicht davon und so, also noch nicht alleine davon und deswegen ist ja sowieso immer die Frage, als was bezeichnet man sich und ab wann ist das Kriterium erfüllt, wann man sich damit dadurch bezeichnen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Lehrer sagt, was ich auch bin, dann kriegt man einen Wisch und sagt so, du bist Lehrer. Ja. Wenn man aber jetzt nur noch eine halbe Stelle als Lehrer arbeitet, wie ich es auch mache, dann ist das ja, bin ich nicht mehr in erster Linie Lehrer. Ne? Das heißt, eigentlich bin ich vielleicht das, was ich am meisten, worin ich am meisten Zeit investiere oder womit ich am meisten Geld verdiene oder was ich mit dem meisten Herzblut mache. Also ich würde, um es kurz zu machen, sagen, ich bin Lehrer, ich bin Philosoph, ich bin Schriftsteller und ich bin YouTuber.
Doch, YouTuber.
Ja, aber YouTuber ist wahrscheinlich das, womit ich am meisten bekannt werde, was aber eher für mich nur ein Umweg gewesen ist. Ich hatte meinen ersten Roman geschrieben und das war Anfang 2016 und der war dann beim Agenten und der Agent nimmt das dann und gibt das an die Verlage und dann verschwindet das so ein bisschen aus deinem Bereich, verschwindet ein bisschen in so einem schwarzen Loch und dann wusste ich nicht ganz, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, mit meiner Energie, ich kann nicht noch einen neuen Roman anfangen. Und hatte aber noch ganz viele alte Texte, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich wollte immer schon mal einen Podcast machen. Und das ist ja einfach, okay, machst du das mal. Ne? So, immer so kleine Sachen mal. Naja gut, wenn du das als Podcast machst, kannst du es direkt auch bei YouTube machen. Und dann kannst du direkt auch aus den Audiodateien direkt auch ein Video machen. Kannst du dich auch direkt vor die Kamera stellen. Und so ist das, hat das angefangen, dass ich alte Texte erstmal eingelesen habe für YouTube. Und wirklich nur als Spielübung, so als Fingerübung zu gucken, okay, wie kann ich alte Texte, die mal auf einem Blog erschienen sind oder in einer kleinen, obskuren Zeitschrift oder irgendwie sowas, die mal drei Leute gelesen haben, wie kann ich den wiederverwenden, einfach einlesen? Und auf einmal habe ich gemerkt, oh, diese alten Texte, die kaum gelesen worden sind, wirken als Podcast ganz anders und auch als YouTube-Video nochmal ganz anders. Und die Leute kommen da auf einmal drauf. Der große Unterschied ist ja, jetzt hast du deine Texte mit deinem Gesicht und deinem Namen, gut, mit dem Namen auch schon vorher, aber jetzt ist hinter dem Namen ein Gesicht und eine Person. Mhm. Und die Leute kriegen ein Gefühl dafür, was ist das für ein Mensch, als wenn man jetzt nur so einen Text liest. Und sieht, ja, okay, das ist immer der gleiche Autor, aber was ist das für ein Mensch? Das ist ja bei YouTube näher. Und erst so mit der Zeit habe ich gemerkt, oh, dass mir das irgendwie liegt auch und dass die Leute auch das offensichtlich mögen, dass diese Person, die dahinter ist, und das eben dazu führt, dass ich da jetzt viele Abonnenten habe und da ein bisschen bekannter geworden bin. Aber es ist eigentlich eher nur Zwischenbeschäftigung zwischen zwei Romanen. So.
Du arbeitest ja auch jetzt dran.
Mhm. Ja, okay. Genau.
Genau, also erzähl noch kurz zum Lehrer sein. Was ist das für eine Schule? Was nur für eine
Aufgabe? Das ist ein Gymnasium und ein ganz normaler Gymnasiallehrer für Deutsch und Philosophie.
Deutsche Philosophie. Ja, genau. Weil ich hatte dich irgendwie mit Philosophie in Verbindung gebracht, ich weiß nicht wieso, stand wahrscheinlich irgendwo. Hast du es studiert auch, oder?
Ja, genau. Studiert, ganz normal, auf Lehramt. Ja. Immer auch mit so einer gewissen Sicherheitsperspektive. Ich wollte zwar immer Schriftsteller werden, sein, aber da sind ja die finanziellen Möglichkeiten manchmal ein bisschen risikobehaftet und deswegen habe ich gedacht, Ja, das ist so eine Sicherheitsfrage. Ich mache das sehr gerne, Lehrer sein und auch unterrichten sehr gerne. Es ist eher nur so eine Zeitfrage, ne, wofür man eben die meiste Zeit opfert. Aber das ist eine ganz normale Lehrerstelle, ja.
Wie war deine eigene Schulzeit so, wenn du zurückdenkst? Also bist du von hier eigentlich, von Köln selber?
Genau, ich bin in Köln geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen,
in studiert. In der Stadt, so richtig so ein Stadtkind.
Mit Lehre hier. Ja, ganz. Ich bin nie weggekommen hier. Ich wollte immer weg aus Köln, ich wollte immer aufs Land, ich wollte immer ins Ausland, Frankreich, Schweden, habe ich nie geschafft. Und ich wollte auch immer Schriftsteller werden, habe ich auch, naja gut, schaffe ich jetzt gerade, vielleicht, und dann kommt auch das andere. Und meine Schulzeit war in gewissermaßen geprägt von so einem starken Bruch, wo ich am Anfang überhaupt kein Interesse an irgendwas hatte und sehr, sehr so der Klassenclown war.
Wie alt warst
du? Ja, so 15, 16, ja. So das typische Alter. Und mit 17 habe ich Leute kennengelernt, die mich so stark inspiriert haben und auch Richtung Philosophie und Literatur gebracht haben.
Also echte Menschen mit echten Begegnungen.
Ja, nicht genau.
Bücher und so. Ja.
Bücher dann danach. Ja. Also das. Genau, also diese Verbindung einfach, ne? Diese Welt, da sind Menschen, die Bücher lesen und die auch ernst nehmen.
Genau.
Und, die Bücher stehen ja da. Ne? Ja. Für jeden, jeder könnte mit dieser Welt in Berührung kommen, ja. Aber wir brauchen den Menschen, der uns in diese Welt führt zumindest. Und ja. Die hatte ich, diese Menschen, und dadurch war ich danach in der zweiten Hälfte sozusagen mit 17, 18 sehr abgeschottet, sagen wir so, sehr isoliert auch für mich und halt noch mit 2, 3 Freunden. Und Bücher, ne? Und der Literatur und der Philosophie. Okay. Aber mit den alten Leuten wollte ich gar nichts mehr zu tun. Ein bisschen wie so eine Konversion, wenn man in eine Sekte eintritt, ne? Dass man sagt, dann, du musst jetzt mit deinem bürgerlichen Leben brechen und die alten Freunde, die darfst du nicht mehr sehen und so. Also so ganz so krass war es nicht. Aber es war schon ein, also man würde das vielleicht sagen, Coming of Age oder also eine Art Initiations- nicht Ritual, aber Moment, der mich ganz anders gemacht hat, als ich davor war.
Ja, spannend. Keine Drogen und so?
Nö, ja.
Bücher bei uns waren also so Kiffen, aber bei uns ein Riesending im Gymnasium. Also. Genau, das klingt auch eine gute Alternative.
Ja, ich hatte auch nie die richtigen Freunde, die das so mir angeboten hätten oder so. Und deswegen.
Ja. Und gute Erinnerung grundsätzlich, also ich meine, ab dann wahrscheinlich sehr gut, so wie es klingt, das war für dich wirklich so ein etwas Spannendes oder was?
Nein, das war ganz schrecklich.
Das zuvor, meinst du? Oder
nee, dann das danach. Also weil das erstens eine große Isolation war für mich und eine große Entfremdung. Ne? Also auf einmal alles das, was in, also ich übertreibe jetzt ganz schrecklich, also es gab schon schwierige Zeiten dann damit, weil du ja dann im Gegensatz zur Welt stehst, im Kampf mit der Welt. Ne? Die Welt, das war meine Philosophie damals und ist eigentlich auch von jedem eigentlich Intellektuellen oder Philosophen oder jeder, der so ernsthaft Bücher liest, die Welt ist schlecht. Ne? Die Menschen sind ungebildet, sie lesen keine Bücher, sie sind oberflächlich, sie sind konsumorientiert, materialistisch. Aber ich bin derjenige, der es verstanden hat. Und ich bin kreativ und produktiv und ich konzentriere mich auf das Wesentliche, den Geist. Ne? So wie es bei Gottfried Benn heißt, ne? Dienst du dem gegen Gott, dem Geist. So ungefähr sowas. Nicht das weltliche Paradies, sondern das geistige Paradies. Der Kunst, ne, zum Beispiel, dem dienst du. Und dieser Dienst, wenn man das so pathetisch sagen will, ist ja etwas, was dich von der Welt entfremdet. Wo findest du dann Freunde, die, also nicht mehr leicht, ne, die bei 99% fallen raus, sozusagen, wenn du es ernst nimmst. Und das war ein Grund dafür, dass das eine ständige Suche eigentlich noch bis in meine 30er, 40er rein war, nach was bin ich denn wirklich und wie stelle ich mich denn zur Welt, wenn ich so große Kritik an ihr übe und wenn ich mich selber auch so anders empfinde. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt nicht so besonders anders, war klar als 99% der Leute, aber 1% der Leute, das sind immer noch sehr viele, die halt, das sind ja auch dann Leute, die vielleicht mich so finden auf YouTube oder die ähnliche Bücher lesen und ähnliche Probleme auch sehen in der Welt. Und die zu finden, das hat mich schon erstmal so 20 Jahre gekostet. Ne?
Ja. Okay, spannend. Jetzt bist du ein Magnet, ja, jetzt hast du
ja.
100
Millionen, glaube ich, sind es, oder?
Nee, Follower.
89.000.
So, ja.
Ich gucke jeden Tag, deswegen weiß ich
es. Genau, das nimmt wahrscheinlich noch zu. Ja, also ich meine, diese Isolation, genau, ich wollte dich einfach auch noch als Einführung fragen, wie waren die letzten 7 Monate für dich? Also was hat sich da für dich ereignet? Ich meine, ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das empfinden im Moment auf schlagartig sehr viele Leute, oder? Du hast auch schon dann, gerade in letzter Woche, glaube ich, hast ein paar solche Videos aufgenommen, wo auch diese Entfremdung von anderen Menschen, diese Spaltung der Familien und so, all diese Sachen, oder mit irgendeiner Freundin, die du nicht mehr sprechen kannst und so. Ich glaube, das höre ich auch, das erleben viele. Ich habe auch von einer Mutter gehört, wo die Kinder einfach, also die Mutter ist ein bisschen kritisch mit Corona und so, die Kinder finden das absolut schrecklich, die ganze Familie versteht sie überhaupt nicht. Wie ging es dir so und hat das irgendwie viel ausgelöst oder warst du sowieso schon immer quasi in dieser Position und dann war es gar nicht so speziell?
Ja.
Oder hat sich wirklich was verändert, auch in deiner Ausrichtung oder wo du deine Energie hinsteckst oder so?
Das ist interessant, dieser Vergleich. Eigentlich ist da viel dran, wirklich, dass jetzt auf einmal Leute diese Entfremdungserfahrung haben, die sie vielleicht vorher nie hatten. Wirklich auch Leute, die nicht politisch sind oder philosophisch schon gar nicht und die mir dann auch berichten, auf einmal steht die Welt Kopf. Aber da ist der Unterschied ein bisschen so, bei diesen Menschen, von denen ich eben gesprochen habe, die so in ihrer Kindheit merken, dass sie anders sind, oder Jugend, da ist das wie eine natürliche Entwicklung zu merken, ich bin nicht so wie die Masse und jetzt brauche ich meinen Safe Space, die Bücher, die Literatur oder auch die Kunst oder andere Menschen. So, und das heißt, man merkt selber, dass man anders ist. Und die Menschen jetzt merken, glaube ich, eher, dass die Welt sich auf einmal um 180 Grad dreht und sie diese Drehung nicht mitgemacht haben und denken, was ist denn jetzt los? Und da würde ich einen gewissen Unterschied sehen. Für mich persönlich hat das auf der einen Seite viel gebracht, was so ganz banale Klickzahlen, Erfolg, Aufmerksamkeit angeht. Klar. Ich bin in der Form so eine Art Krisengewinnler, aber das ist natürlich alles ist so ein bisschen wie wenn man Aktien mit Waffenhändlern hat und sagt, wow, toll, ein Krieg, ich habe gewonnen. Das ist eine sehr makabre Geschichte natürlich, aber ich habe mich von einem gewissen Zeitpunkt an sehr darauf fokussiert, weil ich mir dann irgendwann sehr sicher war, dass hier vieles schief läuft. Und dann, als ich mir dann so sicher war, mir sagen musste, okay, jetzt kannst du nicht länger taktieren, schweigen, hinhalten. Ich bin eigentlich sonst eher so, versuche so abzuwägen, auch wenn ich jetzt kritisiere, zum Beispiel die Grünen kritisiere, ne? Dass man dann sagt, ja, aber man muss natürlich auch sehen, dass die andere Seite und so weiter. Bei dieser Corona-Geschichte habe ich irgendwann gedacht, es ist jetzt absolut wichtig, nicht zu schweigen und auch, es geht nicht mehr so sehr jetzt, es geht natürlich auch immer ums Abwägen, aber es geht im Moment für mich nicht mehr so darum, alle Seiten ins Boot zu holen, weil ich da das Gefühl habe, das ist im Moment unmöglich, sondern wirklich stark zu argumentieren dafür, dass hier etwas falsch läuft und ruhig auch ein bisschen pathetischer zu sein oder also da auch mit Leidenschaft ranzugehen, was mir sonst nicht so liegt oder so in die Wiege gelegt wurde. Aber das ist schon so. Bei einer gewissen Situation würde ich sagen, okay, jetzt ist die Stunde der Bewährung gekommen. Jetzt ist der Moment, wo du auch mal sagen kannst, Moment, stopp, hier läuft was total schief. Und was ich gar nicht meine damit, ist, dass ich jetzt irgendwelche virologischen oder epidemiologischen Sachen verstanden hätte. Ja. Also ich glaube zwar, dass ich ein paar Sachen da verstehe, aber ich bin nicht kompetent dazu und sehe aber, okay, es gibt den Virologen und es gibt den und es gibt den Wissenschaftler und den Experten und so weiter. Und die nehme ich irgendwie wahr, kann das aber für mich nicht in so der Form einordnen, dass ich sage, ja, der hat recht, denn ich habe ja selber das getestet oder so. Das können ja wir alle nicht. Ja. Aber was wir ja sehen können und was ich, glaube ich, auch sehr gut sehen kann, ist, dass im Diskurs einfach eine ganz starke Verengung stattgefunden hat, eine ganz bedenkliche Entwicklung und quasi Blindheit und Fokussierung nur noch auf einen einzigen Wert, den der Gesundheit, und dass gerade am Anfang so schnell, so viel über Bord geworfen wurde, wo gar nicht mal gut begründet wurde oder nachgefragt wurde und auch man quasi wie, so freiwillig eigentlich schon gesagt hat, ja, okay, klar, nehmt uns all unsere Rechte. Wenn das so ist, dann wird das wohl so sein, wenn dass es da dieses Virus gibt. Wir glauben euch. Und das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt zu sagen, selbst wenn am Ende herauskommen sollte, dass diese Leute Recht haben, haben wir trotzdem die Pflicht, da auf Erklärung zu pochen, es denen nicht leicht zu machen. Ja. Denn wenn sie beim nächsten Mal nicht Recht haben sollten, haben sie trotzdem gemerkt, die lassen, denen kann man alles verkaufen. Die fragen ja nicht nach.
Genau.
Und das geht gar nicht. Und da ist mir dann halt auch aufgefallen, erstens diese Verengung, das Ausgrenzen von Stimmen auch, aber auch das Schweigen von denen, die eigentlich dafür zuständig sind, dass hier Dinge abgewogen werden, ne? Dass wir auf einmal nur noch diesen virologischen Imperativ haben, wie Markus Gabriel das genannt hat, und alles unter dieser Gesundheitsaspekt. Das war ganz stark am Anfang so und erst sehr, sehr spät, eigentlich gerade in den letzten Monaten erst oder in den letzten Wochen erst, auch dann gesagt wird, ach ja, wir haben ja noch andere Werte in der Gesellschaft. Ja. Also da
muss das hat mich fast wahnsinnig gemacht.
Ja, also wirklich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja so kurzsichtig. Das konnte man ja schon im Februar sagen. Ja, aber wir müssen verhältnismäßig bleiben. Und wenn man dann andere Länder sieht, die das anders machen und es hier gar nicht diskutiert wird, könnten wir nicht den schwedischen Weg oder Südkorea oder Japan oder so wie, das, nein, das wird nicht diskutiert. Und das ist etwas, womit wir nicht in die nächsten Krisen und Herausforderungen gehen können, mit dieser, ich würde sagen, fast Wehrlosigkeit, so eine Art gesellschaftliche Immunschwäche.
Genau, du hast es immer wieder gesagt.
Ja.
Immunsystem.
Aber wie ja, genau. Gesellschaftliches Immunsystem, das eben durch solche Institutionen eigentlich wie den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, ne, die im Moment außer Kraft gesetzt ist, die Intellektuellen, die Justiz eigentlich und eben auch die Freiheit von Forschung und Lehre gewährleistet sein soll, dass sowas eben nicht passiert. Wo war das denn? Die kommen nach und nach und die gab es auch immer so im Einzelnen. Zum Beispiel der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, der hat schon ganz am Anfang gesagt, das ist ein das ist so nicht von der Verfassung abgedeckt. Das kann man so nicht machen, aber hört ja keiner drauf.
Was hat das mit dir jetzt gemacht? Also ich meine eben, ich habe gesehen, du machst diese Videos, diese Kampagne für Debattenräume.
Appell für freie Debattenräume.
Genau, das ist wahrscheinlich auch wegen Corona zustande gekommen. Also ich meine, es gibt sicher auch andere Gründe, das zu machen.
Ja.
Aber ich nehme an, das Timing ist nicht Zufall, oder?
Wir haben es eigentlich nicht, also wenn wir es im Hinterkopf hatten, dann wirklich sehr unterbewusst im Hinterkopf. Ja, gut, Corona ist immer bei uns jetzt im Unterbewusstsein drin in diesem Jahr.
Ja.
Aber wir haben das gar nicht besprochen. Wir haben gar nicht so gesagt, der Miloš Matušek und ich, und bei Corona ist das ja auch so oder dass der Auslöser.
Es war auch seine NZZ-Geschichte war da nicht, das kam wahrscheinlich sogar fast schon später. Also da hattet ihr schon.
Die NZZ-Geschichte, also dass er von der NZZ eigentlich gefeuert wurde oder ja,
als wegen Kolumnist. Wegen einer Kolumne,
wegen
den Covid-Idioten
oder so. Ja, aber nicht wegen der Kolumne, sondern weil er den Text gleichzeitig KenFM angeboten hat. Also der NZZ ist ja in der Form sehr stark zu sagen, wir lassen solche Texte nicht nur zu, also wir geben denen wirklich auch einen Raum. Und der war sehr erfolgreich und er war eigentlich für sehr viele das erste Zeugnis eines Mainstream-Blatts, das mal die andere Seite beleuchtet. Ne? Pflicht der Presse eigentlich.
Ja.
Und das hat, fand ich auch bei der NZZ super. Er hat dann von sich jetzt, also wie, wenn man das hinterher so bewerten will, den Fehler gemacht, das an KenFM auch oder KenFM hat nachgefragt und der hat das so. Und das ist eigentlich das, was gar nicht, das hätte ja auch in irgendeinem Text über irgendwas anderes sein können. Ne? Wo man sagt, naja, diese Kontaktschuld und dieses, ach ja, mit denen darf man gar nicht sprechen und so, ist auch langweilig und fördert auch nicht den Diskurs, wenn man sich immer nur abgrenzen muss und die ganze Zeit achtet man darauf, mit dem darf ich nicht sprechen und da darf ich nicht veröffentlichen und dann du musst genau jeden Chat oder so, wer ist das jetzt, was hat er sonst irgendwie noch gemacht?
Ja, wen hat er jemals getroffen in den letzten 20 Jahren?
Ja,
genau. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Okay. Da wir nicht extrem viel Zeit haben, werde ich jetzt einfach ein bisschen durchgehen. Du hast in irgendeiner kürzlichen Sendung, ich habe da ein Zitat von dir, eine Schule wird zu einer Anstalt, in der nur noch darauf geachtet wird, dass diese Maßnahmen und die neuen Regeln eingehalten werden. Das ist eine absolute Disziplinierungsanstalt.
Mhm.
Ich nehme an, das kommt auch aus deiner Schultätigkeit, oder? oder?
Nicht unbedingt. Nee. Ich habe natürlich ein starkes Augenmerk darauf als Lehrer, dass ich mir die ganze Zeit diese Fragen stellen muss. Ich merke auch, wenn ich über Masken zum Beispiel spreche, und das ist ein Thema, das mich durchaus triggert, wie man so sagt, dass andere Leute sagen, hä, was hast du denn mit dieser Maskenpflicht und so? Das ist doch nicht schlimm. Was ist denn schon dabei, 10 Minuten mal die Maske im Aldi zu tragen? Die wissen gar nicht, viele wissen gar nicht, dass die Schüler in ganz vielen Bundesländern von 8 bis 16 Uhr, 10-Jährige, beim Spielen, teilweise beim Sport, diese Masken tragen, im August bei 30 Grad. Die wissen das gar nicht, weil sie halt keine Lehrer sind, keine kleinen Kinder haben und so. Die verstehen das gar nicht, weil sie nicht den Horizont haben. Und da ich das eher halt jeden Tag erlebe, ist das für mich ein sehr wichtiges Thema. Ich muss aber sagen, dass das an meiner Schule sehr gut gemacht wird. Das kann man aber ja natürlich nicht von allen Schulen sagen. Ich höre ja auch sehr viel von anderen Schulen und wo Eltern, meistens Eltern mir sagen, ja, mein Kind hat das und das berichtet. Und da denke ich, wenn das an meiner Schule wäre, wie würde ich da reagieren? Ne? Und ich möchte nicht, und ich stehe ja auch quasi immer mit einem Schritt davor, dass der Unterricht sozusagen, der ist nur noch zweitrangig. Wir sind nur noch dafür da, dass wir Leute auf die Maskenpflicht hinweisen und dass wir da so disziplinieren. Und das ist ja auch ein schwieriges Signal. Ne? Also man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ja, das hat mit Solidarität zu tun. Ihr lernt jetzt Solidarität. Wo war denn diese Solidarität vorher? Wenn das größte Ziel wäre, an der Schule Solidarität, also tätige Solidarität einzuüben, wo war die denn dann da? Das ist jetzt auf einmal wie selbstverständlich. Die Schüler sagen teilweise ja auch, manche Schüler sind ja auch für die Maskenpflicht. Ja, das ist ja ein Akt der Solidarität. Und man weiß gar nicht, wem gegenüber das diese Solidarität sein soll. Das ist fast so ein bisschen wie ein Mantra geworden bei einigen.
Ja.
Und gleichzeitig laufen wir nur noch so misstrauisch durch die Gegend und gucken dann, hat dieser Schüler die Maske ein bisschen zu weit unter der Nase oder ist der noch, hat er noch was im Mund, kaut er noch oder ist er schon fertig, dann muss er wieder, also das ist
und die muss ich sicher teilweise gegenseitig beobachten, oder? Da gingen so ein paar Weisungen herum, dass die Schüler sich gegenseitig kontrollieren sollen, melden sollen.
Genau, das war halt das Schrecklichste.
Das ist dann ein bisschen der Peak irgendwie.
Auf jeden Fall, das ist genau das. Also bei Bentham, bei Jeremy Bentham gibt es ja dieses Panoptikum, wo die Gefangenen, also das ist die Anlage eines Gefängnisses, das so angelegt ist, dass alle Zellen auf einen Punkt ausgerichtet sind, auf einen Wachturm. Und bei dem Wachturm sind eben die Fenster sozusagen so verdunkelt, dass man nicht sehen kann, wer jetzt gerade in die Zellen reinguckt. Das heißt, man fühlt sich dauernd haftbeobachtet. Das ist das eine Schlimme. Das heißt, dass das hat auch Foucault beschrieben, die Überwachung bzw. die Disziplinierung geht nicht mehr von außen aus, sondern sie wird zu einer inneren Übung. Ja. Ja. Man überwacht sich selbst. Und wir ja auch schon. Ne? Was darf ich denn noch sagen? Das Handy liegt ja da, vielleicht werde ich ja abgehört. Da sage ich mal bestimmte Dinge nicht mehr. Mhm. Ich diszipliniere mich, die Disziplinierung ist in mich übergegangen.
Spüre ich immer wieder.
Ja. Und dann bei kleinen Kindern schon. Ne? Mhm. Und nicht nur eben, ja, wir werden überall bewacht und überall, ne? Wir müssen uns gut verhalten, denn man will ja auch brav sein und man will ja auch solidarisch sein, man will ja ein guter Mensch sein, sondern auch ich kann auch den anderen schon direkt bewachen. Ja, man wird also da jetzt so einen kleinen Blockwart herangezogen.
Ja. Ich habe da gerade noch ein paar Zitate rausgesucht, das passt vielleicht noch. Arno Grün.
Mhm.
An die Stelle wirklichen Verantwortungsbewusstseins tritt Pflichterfüllung. Pflichterfüllung aber hat mit Gehorsam zu tun. Indem man sich pflichtbewusst verhält, bleibt man dem Bild treu, das Eltern und andere Autoritätspersonen von sich selbst vermittelt haben. Wer ihren Erwartungen entspricht, wird mit Bestätigung belohnt, so gerät das Ausfüllen von Rollen zum Ziel des Lebens. Korrektes Verhalten erzeugt den Anschein von Verantwortung, ist aber von einer wirklichen Übernahme von Verantwortung weit entfernt. Daraus resultiert ein Persönlichkeitsgefüge, das innere Regungen nach Freiheit mit Ungehorsam gegenüber der Macht gleichsetzt, von der man Anerkennung erhofft. Gleichzeitig hasst man alles, was die dahinter lauernde Angst und damit die wahre Ursache des Leidens aufdecken könnte. Er ist ja Psychoanalytiker. Und ich finde, also wenn es mir scheint, du sprichst eigentlich oft jetzt über Gehorsam im Moment, irgendwie so als Überbegriff, oder? Woher kommt das, was soll das und so weiter. Und ich finde das auch eine ganz, ganz spannende Frage, auch weil ich selber durch meine eigene Schulzeit so ein äußerst gehorsamer war. Also ich war ganz gut im Erkennen, was wollen die Autoritätspersonen. Mhm. Und meine Strategie war einfach, meistens kann ich das auch, dann mache ich es einfach. Mhm. Oder? Genau, ich finde es immer noch anspruchsvoll, wirklich an den Kern zu kommen, davon, was er eigentlich spricht, in dieser Entfremdung von sich selbst. Mhm. Was geht da ab? Was führt dazu? Was bedeutet das? Aber du hast es jetzt ein bisschen angetönt, finde ich. Also das finde ich persönlich fast das, was mich am meisten stört an dieser ganzen Corona-Geschichte, ist das Nicht-Erkennen oder das Nicht-Darüber-Reden, das Nicht-an-die-Oberfläche-Bringen, was eigentlich im Inneren des Menschen vorgeht, wie komplex der Mensch ist und was eben passiert, wenn wir nur noch dieses eigene Thema haben. Und eben das, was du besprichst, diese Verinnerlichung der Beobachtung, des eigenen Verhaltens und so weiter und so fort. Ich nehme mal an, die meisten Leute überlegen sich nicht viel in dieser Richtung. Ich finde das einfach jammer schade, weil ich mich halt für persönliche Entwicklung interessiere. Mhm. Und für mich ist es einfach nochmal eine Einengung. Mhm. So. Das kann ja nur limitieren. Mhm. So. Und ich finde halt diese Maskenpflicht, aber auch alles andere, was jetzt an den Schulen passiert, was ich habe auch jetzt mit ein paar Lehrern gesprochen, die sich auch aufregen darüber und so. Mhm. Auch wie die Schulleitung zum Teil mit den Lehrern umgeht und Verständnis oder eben mangelndes Verständnis für irgendwelche Gesundheitsprobleme, ob es jetzt Angst ist oder Asthma oder was auch immer. Dieser ganze Umgang ist extrem autoritär zum Teil, sicher nicht überall, kommt immer auf die Menschen drauf an und so. Aber für mich ist das eigentlich nur eine Case Study, eine Fallstudie oder ein gutes Beispiel für etwas, was für mich die Schule sowieso schon immer mal sehr plakativ betrachtet, also allgemein, eigentlich durchzieht. Das ist ein wichtiger Teil der Schule, ist diese Disziplin und dieses Verhalten lernen und so, dass die Kinder sich nicht mehr zu viel bewegen, dass sie lernen, stillzusitzen und so. Und das ist ja auch ein Eingreifen in sehr persönliche Sphären. Also ich meine, wenn du dich nicht mehr bewegen darfst in der ersten Klasse, das ist ein seelischer Eingriff, würde ich jetzt mal sagen, oder? Und für mich ist das mit der Maske also einfach ein krasses Beispiel, oder? Wo jetzt mich freut es, von dieser Perspektive her zu sehen, dass halt, ja, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber dass es halt doch Eltern gibt, die wirklich jetzt einen Schlussstrich ziehen und sagen, nee, das geht nicht, das will ich nicht sehen, ich will nicht, dass mein 10-jähriges Kind mit der Maske rumläuft und so. Oder eben, ich will nicht, dass diese Umgangsform einfach alltäglich ist, dass wir uns die ganze Zeit beobachten und immer sagen, ja. Ich habe ein Video von dir geschaut, das war etwa ein Jahr alt schon, da hast du eigentlich über die Bildung gesprochen, da gab es ganz viele Unterbrüche wegen YouTube-Livestream und so, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, aber du hast das ein bisschen über die Schule gesprochen und so. Vielleicht will ich dich nochmal zurückbringen auf die Schule selbst. Was sind so deine Gedanken? Eben, du bist ja extrem philosophisch gebildet, so wie es klingt, bis ständig kommst mit deinen Zitaten und so. Was hast du im Moment für eine Einstellung zur Bildung an und für sich? Was würdest du anders sehen? Was findest du gut? Was ich von dir bisher mitbekommen habe, war eher sehr intellektuell, also eher so rational und sprachlich und das klingt für mich dann eher so ein bisschen nach älteren Schülern und so ein bisschen der Weg ins Gymnasium. Du hast viel über das gesprochen, und die Matur, sorry, der Weg in die Universität. Dass die Matur noch was bedeutet, dass die wirklich fähig sind und so. Ich persönlich interessiere mich noch viel mehr für die jüngeren Geschichten oder was passiert seelisch, was wird da quasi konditioniert vorher und so. Bin halt sehr schulkritisch, deshalb mache ich dieses ganze Projekt und versuche mich mit allen möglichen Leuten darüber zu unterhalten. Anyway, jetzt habe ich lange gesprochen. Was sagst du zur Schule oder zur Bildung oder so? Ja, gut, schlecht, was würdest du gerne ändern?
Bildung gut, Schule schlecht. Kurze Antwort.
Ah, okay.
Ja. Das ist natürlich ein weites Feld, wie es bei Fontane heißt. Ich habe mich früher mehr mit Bildung beschäftigt und auch hatte eine Zeit lang sehr positives Bild von allem, was freie Schulen machen können. Mhm. Der Film Alphabet war da für mich sehr prägend. Die Werke von Ken Robbins. Kennst du nicht, dann musst du unbedingt gucken. Sehr guter Film oder sehr, sehr, sehr zum Nachdenken anregender Film, wo es auch um die Möglichkeit der Schule nicht Verweigerung, aber da ist der André Stern, der gar keine Schule besucht hat, dessen Eltern haben das geschafft, ihn da rauszulassen, und der ist ein sehr gebildeter Mensch geworden und der wird da so ein bisschen begleitet und es werden da auch andere Formen eben von Schule. Also Ken Robinson zum Beispiel ist für mich da stark prägend gewesen in seiner Betonung dessen, dass wir in der Schule einfach ganz viele Seiten der Menschen ignorieren, missachten, dass sie nicht zum Tragen kommen und dass das die Menschen auch unglücklich macht. Ne? Das heißt bei ihm halt Finding Your Element, das ist das, worauf es ankommt, dass die Leute in ihr Element kommen und wenn sie dort sind, dann finden sie zu ihrer eigenen Kraft, dann sind sie motiviert. Kein Kind ist sozusagen von sich aus unmotiviert, nur weil es, wenn es halt Dinge tun muss, die nicht in seinem Element sozusagen sind. Aber wenn es die Möglichkeit bekommt, und das kann wirklich alles Mögliche sein, dann kann es dort kreativ sein, dann kann es inspiriert sein, motiviert sein. Anderes Buch ist das von John Taylor Gatto, das heißt Dumbing Us Down, das ist sehr auf das amerikanische Schulsystem bezogen, aber dass uns die Schule eigentlich verdummt, ne? Und das hat mich damals sehr geprägt. Im Großen und Ganzen komme ich eigentlich natürlich von der Humboldtschen Bildungsphilosophie her, dem Bildungsideal des Menschen als ganzheitlichen Menschen, ganzheitlich gebildeten Menschen. Sehe natürlich auch, dass das in der Schule, wie wir sie jetzt haben, auch wenn sie ja manchmal solche Ansprüche noch so oder so Anklänge von diesen Ansprüchen hat, nicht, ich will nicht sagen, nicht möglich ist, aber derzeit eben nicht gewollt ist auch. Wir haben eine ganz starke Verengung auf Operationalisierbarkeit. Also es muss alles nachverfolgbar sein. Es muss kompetenzorientiert sein, was tatsächlich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee sein muss. Es gibt ja da den dauernden Streit zwischen Kompetenzorientierung und Inhaltsorientierung. Ja. Was uns ein bisschen wegfällt, ist eine starke inhaltliche Vorgabe dessen, wofür wir stehen, auch als Gesellschaft. Also, dass es bestimmte Dinge gibt in unserer Gesellschaft, die man wissen muss. Mhm. Also, man muss zum Beispiel wissen, was die Hauptstadt von Deutschland ist, um es ganz banal zu sagen. Man muss aber auch wissen, wer die großen Philosophen waren in Deutschland oder wer das Requiem, viele haben ein Requiem geschrieben, ne? Von wem Mozarts Requiem ist, so. Oder in welcher Tonart das geschrieben ist, ja. Also, das sind eigentlich, sind es so Allgemeinwissenfragen, ja. Da kann man sagen, ja, du kannst auch Wikipedia nachschlagen. Ja. Aber gerade diese Wikipediaisierung der Gesellschaft auch und damit auch der Schule führt halt dazu, dass wir nur noch auf Kompetenzen aus sind und Inhalte vollkommen unwichtig zu sein scheinen, ne? Was du lernst, ist total unwichtig. Aber der Inhalt dessen, was eine Gesellschaft lernt, bildet ja auch ihren Kern und ihre Identität. Dass wir in der Gesellschaft etwas haben, was wir wiedererkennen. Und es ist nicht nur, wer ist gerade Bundestrainer oder so, was man sowieso durch die Medien weiß, sondern wir kennen alle die ersten drei Strophen des Liedes von der Glocke von Schiller. Und also ich kenne es nicht mehr, aber es wäre schön, ne? Ich würde es begrüßen, wenn wir so, aber das haben meine Großeltern hätten das noch gekannt, die mussten das pauken, ne? Und davon sind wir ab von dieser Paukschule, was ein großer Vorteil ist, weil die haben vieles dadurch nicht gelernt. Aber wir sind ganz stark in der entgegengesetzten Richtung und sagen, ja, das Kind muss halt wissen, wie es einen Text analysiert, wie es diskontinuierliche Texte liest oder wie es eine Gleichung löst oder was weiß ich, was man da so alles können muss.
Was ist denn diskontinuierlicher
Text? Das sind Texte, die unterbrochen sind durch Grafiken, Diagramme, Fotos. Eigentlich die meisten Texte mittlerweile, die wir so lesen, sind gar nicht so sehr einfach, ne, so vom ersten Buchstaben bis zum letzten. Ja, kein Fließtext.
Multimedial,
mit Links auch. Ne? Und da muss man bestimmte Dinge noch mit einbeziehen. Ja. Und naja, so. Okay. Wir können das natürlich, aber die Schüler sollen das heutzutage lernen. Aber was ich schön fände, wäre, wenn diese Kompetenzorientierung eher auf so eine Art Grundkompetenz auch der menschlichen Verhaltensweisen gehen würde, diese Kompetenzen, die wir oft haben, also zumindest im Deutschen, oder ich kann ja auch jetzt nur für Nordrhein-Westfalen sprechen, ja, weil ich mich da auskenne, die sind sehr, sehr ausdifferenziert. Da gibt es für alles Mögliche, gibt es eine gewisse Kompetenz, und sei es auch die Inkompetenz, Kompensationskompetenz, ne, wie es so heißt. Aber es gibt alles Mögliche, und da kann man eigentlich auch ein bisschen runterbrechen auf, weiß ich nicht, 12, sagen wir 12, heilige Zahl, Grundkompetenzen, die der Mensch haben muss, und ansonsten sollte er auch ein Grundwissen haben. Und ein Schüler, der in Deutschland Abitur macht, der sollte eigentlich eine perfekte Rechtschreibung und Zeichensetzung beherrschen. Ne? Also irgendwie so ganz, wo man sagen würde, ja, willst du zurück zu einer Paukschule? Aber die kommen aus dem Abitur, haben Deutsch-Leistungskurs und können keine Bewerbung bei der Deutschen Bank schreiben. Also können sie, aber werden nicht angenommen, weil da 5 Rechtschreibfehler drin sind im ersten Satz. Ne? Das wird von ganz vielen ja erzählt. Ne? Also das muss irgendwie ja...
Aber du sprichst auch wieder vom Weg zur Uni. Also ich meine... Kann ja auch andere Berufungen geben, oder? Wo vielleicht
Deutsche Bank, meine ich
jetzt gerade. Das perfekte Schreiben nicht so wichtig ist, ja.
Ja, aber wenn er, also klar, das Abitur als etwas, was wirklich sagt, okay, da sind kulturelle Kompetenzen wirklich, ja, werden da abgeprüft. Mhm. Und wenn du da nicht mehr schreiben kannst, das Problem ist natürlich auch, dass in Deutschland jetzt 50% eines Jahrgangs Abitur machen wollen, sollen, müssen. Ja, das ist auch politisch, weil man denkt, die wären dann klüger und man hätte einen höheren Bildungsstand, je mehr Leute Abitur machen. Ne? Was natürlich totaler Nonsens ist, weil natürlich von denjenigen in einem Jahrgang, die überhaupt dazu fähig sind, ein Abitur zu machen, wie es zum Beispiel 1970 noch gefordert würde, das wären jetzt, sagen wir, 10-20%. Immer das. Ich würde ja fast etwas fatalistisch sagen, das ist immer so. Das ist auch nicht schlimm. Mhm. Ja? Und dann gehen eben auch nur die 10-20% zur Uni. Ist ja auch nicht schlimm, man muss ja nicht zur Uni gehen. Und nur diese 10-20% studieren dann auch und machen dann halt die Dinge, wo die auch in ihrem Element, also in deren Element sie sein können. Und die anderen machen was anderes. Und das sollte eher eine Aufwertung sein von den anderen Sachen als eine Abwertung des Abiturs. Dadurch, dass alle machen, ist es halt im Grunde genommen nur sowas wie ein erweiterter Volksschulabschluss mittlerweile. Und ja, jetzt habe ich sehr lange geantwortet auf deine sehr lange Frage.
Ja, das wollte ich auch. Das wollte ich auch. Ja, du hast auch irgendwo was von den Eliten gesprochen und so eine Art, das Wort Elite wieder zu regenerieren, und ich weiß nicht, wie du es gesagt hast.
Habe ich das
gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht war das Video vom Jahr, ich weiß nicht mehr so.
Ja, das ist
schon. Aber das habe ich auch schon von anderen, also gehört so in einem ähnlichen Zusammenhang quasi, dass eben. Das Elite nicht nur, also es ist wirklich ein eher negativ konnotierter Begriff geworden, denke ich, und ja, das ist nur gerade darauf gebracht, wegen der Uni. Wenn man versuchen würde, quasi nur die Leute, die halt wirklich dafür geeignet sind, das wirklich wollen, die machen dann halt wirklich eine Uni, die sind dann halt eine Elite in ihrem Bereich. Dafür könnte es aus meiner Sicht, und das haben auch schon andere so Bildungsleute gesagt, könnte man halt andere Eliten definieren anhand der Stärken, anhand der Fähigkeiten und so weiter, oder? Das ist halt, keine Ahnung, eine Bildungselite oder eine Handwerkerelite oder keine Ahnung. Das ist einfach, dass halt diese, ist auch wieder die Frage der Leistung und so, dass man halt das auch wieder positiv so konnotiert, dass es mit diesem Element, mit diesem Being in your element zu tun hat. Also sobald es wirklich etwas ist, was du willst, was du gut kannst und richtig gut kannst, und du hattest auch die Möglichkeit, darin deine Stärken voll auszuleben, dann kann man auch wieder von Elite oder von Leistungsfähigkeit sprechen oder was auch immer. Und es ist nicht irgendwie etwas behördlich Auferlegtes, was die Leute jetzt unbedingt machen müssen. Und das ist irgendwie so eine Polizei, die sagt, hey, du musst das jetzt machen, du musst jetzt leistungsfähig sein, das ist ein Stress und so. Finde ich auch immer spannend, oder? Ja, mit diesen Wörtern, dass die halt, dass man die irgendwie anders benutzen könnte. Ja, was soll ich weitermachen?
Also, wir können bei den Eliten ruhig weitermachen, das ist ein sehr spannendes Thema.
Ja, rein.
Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie mal gefordert hätte, dass Eliten wieder.
Also wir haben irgendwas wegen der Uninterpretierung
oder so. Also, klar, ich finde das Wort an sich nicht anstößig, aber es kommt natürlich darauf an, was man daran bindet, wenn man sagt, ja, es gibt so natürlich Eliten und die sollen auch, das sind die, die gefördert werden sollten, und die haben auch einen besseren Stand dann in der Gesellschaft und die sollten auch irgendwie bestimmen dürfen, da wird es ja schon sehr schwierig. Aber de facto ist es ja auch so, obwohl wir versuchen, so ein bisschen, ja, eigentlich egalitär zu sein und demokratisch, das heißt, jeder One Man, One Vote, und One Woman natürlich auch, da haben wir das ja de facto nicht. Ne? Wir haben eine Ausdifferenzierung, so Funktionseliten, wie man das nennt, und die bestimmen ja im Grunde genommen auch. Und das große Problem ist ja eigentlich eher, wer kontrolliert die Eliten, beziehungsweise wie einfach ist es, diese Eliten zu korrumpieren. Ne? Und das kannst du wenig verhindern, es sei denn, du hast da wirklich eine Moralelite, also was Platon halt vorgesehen hätte. Die Philosophen als Philosophenkönige sind deswegen in der Lage, die gerechte Gesellschaft zu bilden, weil sie selber keinen Privatbesitz haben dürfen und weil sie auch so erzogen worden sind, dass sie sich nicht interessieren für weltlichen Besitz, also nicht korrumpierbar sind. Und auch spannend. Macht sie nicht anmacht.
Das gibt's nicht, sowas, hä? Sowas Ähnliches gibt's heute
nicht, dass ich wüsste.
Also ich meine, es gab noch so ein bisschen die kirchliche Geschichte, die gibt's ja sozusagen nicht mehr. Also
ja, es ist ja eine sehr utopische oder auch unrealistische Sicht auf den Menschen, dass es überhaupt möglich wäre, einen Menschen so zu erziehen, dass er quasi wie ein Heiliger herumläuft. Und auch selbst die Heiligen, die wir haben, sind ja absolut. Sieht man ja immer wieder, können vom Sockel gestoßen werden oder sind verführbar. Und ne, man denkt so, oh, man hat so seine heiligen Gestalten da und der würde das machen. Aber na, wir sind alle nur Menschen, ne? Wir sind alle keine Engel.
Ja. Also das, naja, aber für mich ist es durchaus, also ich bin ein Idealist, das ist klar, aber für mich ist es durchaus vorstellbar, dass die Gesellschaft, also du hast von den Grundwerten der Gesellschaft gesprochen, dass das halt ein Grundwert ist, dass man dem Raum gibt, auch zum Beispiel diese ganzen Prophetie-Geschichte, also das kann ja Satiriker sein, Künstler sein, was auch immer, die Leute, die halt die Gesellschaft kritisieren. Und das ist was natürlich jetzt auch wieder komplett unterdrückt wird und ich gar nicht schön finde zu sehen. Irgendwie Marco Riemann in der Schweiz zum Beispiel, der Comedian wird ja jetzt auch überall angegriffen und so. Dass das halt als Grundwert der Gesellschaft gesehen wird, dass es diese, wie nennt man das, diese Kaste, diese Elite halt, diese Gruppe, die brauchen wir. Wir können nicht einfach nur diese mechanistische oder bemessbare oder was auch immer die so politischen Strukturen haben und das reicht dann und das wird dann schon gut sein. Sondern wir müssen unbedingt die kritikfähigen Leute, die selbstdenkenden Leute, und ich finde das spannend, dass mit dem keinen Besitz haben, und einfach als eine Art Anreizsystem, um vielleicht die Chancen ein bisschen zu verbessern, dass diese Leute dann ein bisschen unabhängig vom System sind und halt nicht
im
normalen Hamsterrad drin sind.
So. Ja. Ja. Also denen nimmt man ja eher einen Anreiz, ne? Weil die können nichts für sich machen. Also sozusagen, das ist ja fast ein richtig undankbare. Also die sollten auch nicht
die an Propheten Status. In der Bibel haben sie auch immer gehasst. Die haben es total gehasst. Ja. Die wollten das aber nicht machen.
Ja, wenn man es wenigstens sagen könnte, die sind von Gott berufen, so, ne? Und die müssen das jetzt machen. Ja. Aber das kann man ja heutzutage auch nicht mehr so einfach sagen.
Ja. Du würdest dich schon als liberal oder so bezeichnen, oder? Genau. Und das ist auch so was ich wieder zur Schule irgendwie anwenden wollte. Ich meine, Demokratie ist ja offensichtlich ein wichtiger Wert, dieser Debattenraum. Ich habe das erst ein bisschen von Mausfeld ein bisschen gehört, überhaupt diese Überlegung, was bedeutet Demokratie überhaupt für, ich meine, die Schweiz ist ja so eine Paradedemokratie. Da gehen wir alle viel wählen und so. Aber der Zusammenhang zwischen offenem Debattenraum und Demokratie hatte ich bis Mausfeld nie wirklich darüber nachgedacht, so groß. Und ich habe dann auch viel nachzuholen. Aber auf was wollte ich raus? Die Demokratie an für sich. Für mich ist es, du hast vorhin von den freien Schulen gesprochen und so. Wie stehst du jetzt dazu? Für mich ist das immer noch, es gibt viele offene Fragen und so, aber von der Grundhaltung her ist es für mich unverständlich zu erwarten, dass junge Menschen, die durch das gängige Schulsystem durchgehen, wo eben die Disziplin ein sehr wichtiger Wert ist, vor allem am Anfang, dann geht es ja vielleicht wieder auf später, wenn man es schafft ins Gymnasium und so. Aber am Anfang ist es doch sehr so eine Art Konditionierung auch sehr stark und so. Woher kommt die Erwartung, dass diese Menschen nachher mit der Demokratie wahnsinnig gut und kompetent umgehen können, oder? Das ist für mich nicht sonderlich rational. Hingegen, wenn man eine Schulform sich vorstellt, wo die Demokratie so hoch wie möglich in der Schule verankert ist, egal wie stark man das macht, es gibt diese turbodemokratischen, wo die Kinder die Lehrer abwählen können jedes Jahr und so, also dass die Lehrer gefeuert werden und alle ökonomischen Entscheide mitbestimmen für die Schule und so, Sudbury-Schulmodell zum Beispiel. Und dann gibt es alles dazwischen mit freien Schulen, wo das nicht ganz so weit geht, aber halt trotzdem viel mit einbringen, viel mitdiskutieren und viel Selbstbestimmung, oder dass man selber als Kind schon so viel, wie man will, selber entscheiden kann und so. Und die einen, die wollen mit 7 schon alles entscheiden und die anderen nicht. Mhm. Und das kann überall hingehen. Aber für mich ist es einfach von außen betrachtet, ich bin ja nicht in dieser Schule drin, nicht mehr, ich war natürlich auch Schüler, für mich ist es viel rationaler zu denken, ja, wenn wir eine Demokratie wirklich wollen, als Gesamtgesellschaft, dann können wir doch nicht die Kinder in einer autoritären Struktur aufwachsen lassen und dann switch und dann plötzlich sollen die irgendwie denken, lesen, überlegen, kritisch überlegen und vor allem debattieren. Ich war an der ETH und das hat mir immer gefehlt. Es gab viel zu wenig Debatte für mich, einfach aus Neugier über Sachen sprechen und so. Das fand ich auch, hatte ich halt eine andere Erwartung. Ich dachte, ich gehe jetzt in diese Elite-Uni und so, das wird dann super und so. Aber da wurde einfach gebüffelt und reingepaukt und Hauptsache, wir haben die Noten, genau wie in der Schule, oder? Was denkst du dazu? Du hattest gesagt, du hattest grundsätzlich mal eine positive Einstellung zu freien Schulen und so.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob freie Schulen immer dann so demokratisch, also so wirklich so basisdemokratisch
sind. Nee, nicht unbedingt, aber ich denke, was zur freien Schule gehört, ist die Selbstbestimmung, oder? Also, dass die Kinder sicher selbstständiger und aus eigenem Interesse her. Das alleine schon ist für mich eine These halt, führt auch viel, viel weniger in diese Indoktrinierbarkeit, Manipulierbarkeit und Gehorsamstruktur, oder? Also das alleine schon, denke ich, würde für die Demokratie sehr viel ausmachen, wenn weniger Konditionierung passiert und mehr Selbstbestimmung, oder? Dass mehr von innen heraus passiert und dieser gegenseitige Respekt Selbstverständlichkeit ist über die Jahre, die man durch die Schule geht, oder? Also eben, das ist mein Idealismus. Das sind so meine Vorstellungen, ja.
Eine Voraussetzung oder was dabei mitkommen könnte, wäre ja zum Beispiel die Abschaffung von Noten oder überhaupt von so einer Art Sanktions- und Belohnungssystem, weil du im Grunde genommen damit ja auch konditionierst. Wenn jetzt eine Schule sehr demokratisch, sagen wir mal so, ist, dass die Schüler schon darüber bestimmen können, wäre es vielleicht nicht unwahrscheinlich, dass sie sogar... es gibt solche und solche, aber nehmen wir mal den Fall, dass sie eben Noten abschaffen würden und dass sie sozusagen durch eine ganz starke, von früh auf ermöglichte Demokratisierung, Mitbestimmung, eigentlich Dinge anstoßen, die sie noch nicht so absehen können. Wobei ich nicht sagen würde, dass das per se schlecht sein muss, Noten abzuschaffen oder da andere Feedbacksysteme zu finden. Aber ein ganz banales Beispiel ist die Möglichkeit, Smartphones auf dem Schulgelände zu haben. Ne? Smartphones an, Smartphones aus und so weiter. Mhm. Meine Schüler heutzutage, die würden wahrscheinlich eher in der Mehrzahl dazu stimmen, Smartphones dürfen anbleiben, Smartphones dürfen benutzt werden, manche vielleicht auch im Unterricht und so. Und früher hätte ich das unterstützt, weil ich sozusagen die Freiheit mehr in den Vordergrund gestellt hätte. Mittlerweile habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass durch die große Verführbarkeit, so gerade der Technik, der Mensch nicht weiß, was er tut. Es ist immer gefährlich, den Menschen Freiheit abzusprechen oder zu sagen, man wüsste besser für sie, was sie zu tun haben. Aber bei Kindern ist ja tatsächlich, die müssen ja Demokratie erstmal lernen. Zum einen lernen sie das durch demokratische Verfahren, zum anderen aber kann man sie, also vielleicht ein bisschen wie schwimmen. Ne? Man würde jetzt ein Kind nicht einfach so, außer Babys, die können ja da auch offensichtlich schwimmen oder zumindest ertrinken sie nicht direkt, aber man würde kein Kind, das noch nicht schwimmen kann, einfach so ins Wasser schubsen. Ja, vielleicht ist das auch eine gute Idee. Aber man sagt, okay, du musst halt langsam schwimmen lernen und langsam geben wir dir immer mehr Freiheiten, dann dahin zu schwimmen, wo du willst. Und das wäre vielleicht so ein Mittelweg von der Schule, die am Anfang schon auch die leitende Kraft der Erwachsenen hat, wo die sagen, wir wissen, dass es nicht gut für euch ist, mit 7 Jahren schon 3-4 Stunden auch nochmal in der Schulzeit vor dem Smartphone. Und die Schüler machen das, ne? Weil sie diese Möglichkeit haben, weil die Verführungskraft so groß ist, der Technik. Wir wissen das und wir schützen euch davor, weil ihr euch noch nicht selbst schützen könnt. Aber irgendwann fällt diese Funktion weg, des Erwachsenen muss sie wegfahren, wie bei Rousseau da, ja auch, ne? Dass Rousseau sagt, irgendwann muss der Jüngling dann, der junge Trieb, der Spross, der muss dann eben auch freigemacht werden von den schützenden, wie heißen diese Dinge um ihn herum, diese Pflöcke und Stäbe und so, ne? Also da wie eine junge Pflanze, die muss natürlich erstmal ein bisschen abgehalten werden von dem Sturm den bösen Einflüssen. Also am besten so, dass sie das nicht merkt und dass sie aber auch gleichzeitig in ihre Stärke hineinwachsen kann, dass sie nicht sich zu sehr verlässt auf die Stütze von außen. Das ist vielleicht jetzt so. Das könnte eine große Kritik an unserem Schulsystem sein. Es ist überhaupt nicht nötig, teilzunehmen an der Mitbestimmung im Schulsystem, im Schulwesen. Ja. Die können das einfach so durchgehen. Ja, irgendjemand wird es schon machen, die SV wird schon mitbestimmen. Mhm. Und dann sind sowieso immer die Klügeren, die dann über die SV bestimmen, ne, weil die sich nicht so dafür interessieren. Und da könnte man vielleicht schon stärker sagen, okay, Moment, jetzt seid ihr dran. Ne, und jetzt müsst ihr entscheiden und auch für die Konsequenzen einstehen. Das ist jetzt sehr vage gesagt. Ich weiß nicht, ob das so wirklich so fasslich ist. Aber ich würde davor vorsichtig sein, sozusagen von Anfang an schon direkt, so, ihr dürft alles mitbestimmen. Ihr könnt auch mit 6 Jahren schon eure Lehre abwählen, so zugespitzt zu sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall ein früheres Heranführen an das, was sie hinterher machen sollen, nämlich ein begründetes Urteil und fällen über bestimmte politische und gesellschaftliche Probleme und dann ihr Kreuz, ne? Weil wenn sie wählen gehen, das aus einer informierten Entscheidung heraus zu tun.
Ja, ich habe da halt irgendwie, genau, ich habe da noch so eine idealistische Einstellung dazu. Mhm. Aber es ist auch schwierig, ein Wort zu fassen. Ich habe diese Schulen zum Teil auch schon besucht und dann kriegt man halt so ein bisschen diese menschliche Eindrücke, wie sich diese Kinder verhalten gegenüber Erwachsenen, die sie nicht kennen zum Beispiel, die diese oft einfach ein höheres Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, als man so durchschnittlich sieht.
Aber, wenn ich da einhaken darf, ich bin da weit davon entfernt, da irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht zu haben.
Ja,
man muss aber vorsichtig sein, glaube ich, mit Kausalität und Korrelation. Die Schüler, die oft in freien Schulen sind, kommen aus bestimmten Familien, ne, weil die Eltern so und so sind und die tun die dahin.
Ja.
Und dann sind die da schon. So ähnlich wie wenn man bei Nichtrauchern sagt, sagen wir Veganern, die leben länger.
Yeah.
Ja, aber weil Veganer auch die sind, die gleichzeitig noch auf ihre Gesundheit achten und Sport machen.
Ja, voll fair. Es sind halt oft auch sind Selbsthilfegruppen, wo Kinder einfach in normalen Schulen nicht klarkommen und dann irgendwie Notlösung brauchen. Das ist oft auch so.
Ja.
Das kann natürlich auch wieder an den Eltern liegen, dass die Kinder nicht hinpassen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich stelle mir einfach vor, dass von diesen Betrachtungen, man muss unbedingt auch die Beziehung zu sich selbst mit einbeziehen und die Beziehung zu den Mitmenschen in der Schule mit einbeziehen. Und ich stelle mir halt vor, dass wenn eine gesunde Beziehungskultur besteht in der Schule, was ich normalerweise nicht finde in der Schule, da ist eine ganz künstliche, komische Beziehungsstruktur, dass da ganz viele Fähigkeiten entstehen, die dann selbstverständlich werden und man dann nicht mehr als Erwachsener das turborational sich irgendwie aneignen muss. Ah, ich soll jetzt so und so solidarisch, fair oder was auch immer. Sondern dass das halt einfach normal ist, wenn man so aufgewachsen ist. Weil das halt respektvollen Umgang dazugehört, weil das ist eine Gemeinschaft, also eben bei diesen freien Schulen ist ja oft mehr so eine Familie, eine Gemeinschaft, wo man eigentlich mit sich aushandeln muss, wie man umgeht und die Regeln entstehen dann durch diesen Umgang und so weiter. Und ich stelle mir halt vor, dass solche Menschen, die durch so ein System gehen, im Vergleich zu 10 Jahren man sagt dir, was du machen musst, dass bei denen ganz vieles eigentlich eben, das ist schwammig, aber dass ganz vieles ohne viel zu überlegen und mit einem tieferen Verständnis aus Erfahrung heraus, dass die sich in einer Demokratie einfach wohler fühlen und ist kritisch zu denken und für sich zu denken und für sich zu agieren, dass das einfach normal ist. Die müssen sich dann nicht über viele Bücher und über ganz viele philosophische Abhandlungen irgendwie sich ein Gedankengerüst aufbauen, das ihnen hilft, gescheite Entscheide zu fällen. Aber eben, das ist super idealistisch und schwammig und überhaupt. Aber da komme ich irgendwie her, so meine Überzeugung. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ja?
Mhm.
Ich wollte schnell schauen, was ich da noch habe. Ich wollte unbedingt, dass du noch was vorliest, weil ich deine Stimme so gern höre.
Machst du das für mich?
Ja, ja, klar, gerne. Ich lese es gerne vor. Ich habe da ein, das wirklich, also wenn du das Mikro so nah hast und dann liest du so Zitate oder auch wenn du einfach deine eigenen Gedanken so. Vielleicht ist das auch für den Schweizer natürlich einfach anders, weil die Deutschen tendenziell besser Deutsch sprechen als die Schweizer. Ich weiß es nicht, aber ich finde, du hast wirklich so einen smoothen, so eine tiefe Stimme, das ist super. Also, ich habe da ein Zitat, das war im Vorwort von Arno Grün drin, von Theodor Fontane,
ja, wie der heißt. Ja, genau.
Wenn du magst,
okay, gerne, ist das gerne, schon gerne. Kennen wir das? Oh, das kenne ich.
Das kennst du. Ja.
Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Wenn's deinem Innersten gebricht an echten Stolzes Stütze, ob dann die Welt dir Beifall spricht, ist all dir wenig Nütze. Das flüchtge Lob des Tages Ruhm magst du dem Eitlen gönnen, das aber sei dein Heiligtum, vor dir bestehen können.
Vielen Dank.
Ja, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ja. Das ist echt gut. Ja, schön, dass du. Auch das Zitat von dem Grünen, kannst du mir das auch nochmal irgendwann schicken? Weil ja, das ist, ich habe über den Grünen auch schon mal ein Video gemacht.
Ah ja.
Aber das Zitat ist nochmal fast nochmal wirklich auch.
Schicke ich dir gerne, ja. Das ist ziemlich sicher aus Wieder den Gehorsam.
Ja,
genau. Hey, ja, das war jetzt ein wildes Kreuz und Quer, aber das ist oft so bei mir. ja, dann lassen wir es hier mal stehen. Habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, mit dir zu quatschen.
Ja, hat mich auch gefreut.
Vielen Dank für die Gelegenheit und ja, viel Glück. Bücher, YouTube, ich werde garantiert deine Social Media weiter verfolgen und auch diese Appelle da und so. Ja, es ist schön. Ich entdecke in dieser Corona-Zeit ein paar neue Stimmen von Denkern und von Leuten, die halt ihre Meinung in die Welt hinaustragen, im deutschen Raum. Ich habe viel mehr Bezug zu den USA und kritischen Stimmen da und so, weil ich auch Doppelbürger bin, meine Familie ist in den USA. Ich finde es sehr schön, das zu sehen, was da für Leute so aufpoppen, die einfach was zu sagen haben und eine Lebenserfahrung und die den Mut haben und einfach so ein bisschen diese Leadership, ein bisschen diese Leadership-Rolle einnehmen. Also von dem her vielen Dank. Ich bin sicher, ich spreche nicht nur für mich, da gibt es sicher noch ein paar andere, die. Ja, ich sehe es auch in den Kommentaren, Leute, die sagen, oh, das habe ich jetzt heute gebraucht und so, Gunnar, und auch dein Sinn für Humor finde ich sehr schön, da nimmst du dich nicht so allzu ernst, trotzdem, obwohl das alles sehr seriöse Sachen. Anyway, herzlichen Dank und ja, alles Gute weiterhin.
Dir auch, vielen Dank.
Ciao. Ciao.